Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich den Marc von Kaya Health hier zu Gast. Er leitet dort das UX Department und mit ihm werde ich darüber sprechen, wie Kaya Health die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Bildungseinrichtungen gestaltet und welchen Value man dafür oder für sich als UX Department oder als Company rausziehen kann. Ist sehr, sehr spannend geworden. Die sind da gerade selbst auf einer sehr interessanten Reise und in einer sehr interessanten Testphase. Dementsprechend viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Marc. Es freut mich sehr, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute über das ganze Thema Zusammenarbeiten mit, ich nenne es einfach mal öffentliche Bildungseinrichtungen zu sprechen, im Kontext User Experience Design und User Centered Design. Ich habe zu dir noch gar nicht viel gesagt im Intro, weil ich das immer den Gästen gerne selbst überlasse, sich vorzustellen. Dementsprechend hol doch mal die Zuhörerschaft und auch mich nochmal ab. Was machst du? Wer bist du? Und vielleicht auch was in dem Kontext ganz spannend wäre, wie war eigentlich dein so Werdegang aus Ausbildungs- oder halt beruflicher Weiterbildung und Ausbildung, dass du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist? Genau.
Ja, erstmal vielen Dank, Sam. Schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wer bin ich, was mache ich und was war mein Werdegang? Genau. Ich denke, im Kern bin ich Informatiker. Ich habe Informatik studiert, hier Medieninformatik, hier an der LMU in München. Und ein sehr technischer Studiengang. Ich habe mich dann aber im Hauptstudiengang auf Mensch-Maschine-Interaktion fokussiert und parallel auch ein Zweitstudium in Technologie-Management gemacht. Und ich denke, durch diese beiden Sachen, eben durch das Hauptstudium und Technologie-Management, habe ich sehr früh Blut geleckt über Themen, die technischer Natur sind, aber über den Programmiertellerrand hinausschauen. Ja, und ich habe dann, während dem Studium auch ein kleines Dutzend Praktika gemacht und da gab es ein paar Schlüsselerlebnisse, wo ich vor der Entwicklungsumgebung stand und meine Zeilencode geschrieben habe und dann mir gedacht habe, ja, Moment mal, also eigentlich interessiert mich mehr, als jetzt diesen Algorithmus nochmal 10-20% effizienter zu machen, sondern so, was bewege ich damit eigentlich, was für einen Effekt hat es? Wie verändere ich irgendwie das menschliche Zusammenleben oder wie mache ich die Welt hier ein Stückchen besser? Und das sind Fragen, die mit einem klassischen Informatikstudium ein bisschen zu kurz gekommen sind oder tendenziell auch gar nicht beantwortet werden. Ja, und ich habe dann nach dem Studium, mich da dazu entschlossen, mit einer Promotion weiterzumachen und habe dann die nächsten fünfeinhalb Jahre damit verbracht, sehr tief in die Materie der Mensch-Maschine-Interaktion und mit der darum herumliegenden Methodologie mich zu befassen. Also Stichworte sind hier bei Human-Centered Design natürlich. Und die Methodologielandschaft drumherum, also alles, was mit Design Research zu tun hat. Und das sind wieder Spannungsfelder, die einerseits technischer Natur sind, also Informatik, aber sich auch eben die Schnittstellen anschauen zu Humanwissenschaften. Ja, weil im Endeffekt geht es darum, Technologie zu entwickeln, Technologie zu designen, aber eben im Kontext des Menschen, des menschlichen Zusammenlebens. Und da haben ja andere Wissenschaften einen viel tieferen Eindruck. Psychologie, Soziologie, Humanwissenschaften im Allgemeinen. Ja. Ja. Das war im Prinzip dann, ich habe mich während der Dissertation sehr stark mit öffentlichen Bibliotheken befasst und der digitalen Strategie. Ja? Also wie soll es für öffentliche Bibliotheken im 21. Jahrhundert, im digitalen Zeitalter weitergehen, wenn die Bücher als Printformat, das ist eine sehr große Debatte gewesen oder ist auch immer noch, was für eine Rolle die in der Zukunft eigentlich spielen. Und so Bibliotheken waren ein sozialer Raum, der mir sehr am Herzen gelegen ist. Und ja, aus dem Hintergrund hatte ich auch diesen informatischen Hintergrund und genau diese Schnittstelle hat mich sehr, sehr interessiert und da wollte ich eben sehen, beziehungsweise wir werden mitreden, was das eine gute Strategie für die Zukunft werden könnte.
Okay, das heißt quasi, kommst nicht aus dem, sag ich mal, ich will es nicht klassisch nennen, weil das ist es nicht, aber mittlerweile hat man ja auch sehr viele Studiengänge im Bereich, also klar Master dann im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion, aber in der Ursprünglichkeit eigentlich eher von der technischen Seite und dann aber eigentlich so mit dem persönlichen Hintergedanken, nenne ich es mal, oder dem Drang auch irgendwie dann nicht aufzuhören beim Code, sondern auch zu verstehen, okay, was passiert danach oder was schreibt man mit dem Code, wie kommt es beim Nutzer an? Und was löst es vielleicht auch aus oder wie beeinflusst es Leute? Vielleicht noch ganz, ganz kurz dazu, was ihr momentan oder beziehungsweise was du momentan machst. Du bist ja als Head of UX bei Kaya Health. Ganz kurz vielleicht in kurzen Worten, was macht ihr und was machst du in deiner Rolle da?
Ja, als Digital Health App arbeiten wir daran, Patienten eine effektive Therapie über digitale Kanäle jederzeit. So, ich bin im Englischen drin.
Ich bin momentan das größte Vokabular. Wir können auch Deutsch-Englisch mischen.
Ist kein Problem. Ich muss nur simultan übersetzen. Also es geht darum, effektive Therapie, die üblicherweise klassisch so im physischen Setting angeboten wird, über digitale Kanäle eben anzubieten und entsprechend jedem uns skalierbar auf dem Markt zu platzieren.
Okay. Gut, heißt quasi, ihr jetzt natürlich auch so ein bisschen wahrscheinlich in der Vorreiterrolle, weil sag ich mal, das ganze Gesundheitswesen ist wahrscheinlich in Deutschland nicht die Vorzeigebranche, was Digitalisierung angeht. Soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Ich sag mal so, wie handhabt ihr das, da die passenden Talente auch für zu finden? Weil man hat so ein bisschen rausgehört bei deinem Werdegang, war jetzt vielleicht nicht super, super der Quereinsteiger. Klar, Informatikstudium, dann der Master in Mensch-Maschine-Interaktion. Aber wie macht ihr das, wenn ihr bei euch Leute jetzt reinholt, wo ihr sagt, okay, wir brauchen da noch jemanden, der sich wirklich damit beschäftigt, wie der Nutzer interagiert mit unserem Produkt und wie auch die Usability am Ende des Tages von unserem Service, von eurer App ist. Fahrt ihr den Hardcore Kurs und sagt, okay, wir gucken wirklich, was war das Studium? War es ein, ich meine, man hat zum Beispiel die typischen Hochschulen für Gestaltung, Schwäbisch Gmünd etc., wo halt schon auch sehr moderne Studiengänge wie jetzt im Bachelor verschiedene Interaction Design Studiengänge etc. angeboten werden. Oder sagt ihr eigentlich eher, dass ihr nach den Persönlichkeiten dahinter guckst, dass die Eigenmotivation, die bei dir ja auch da war, zu sagen, ich möchte verstehen, welche Aktion was beim Nutzer auslöst. Also habt ihr da irgendwie oder geht es bei euch quer durcheinander oder wie macht ihr das?
Ja, grundsätzlich muss das Gesamtpaket stimmen. Ja, also der Hintergrund, vor allem der Studienhintergrund oder der Kernhintergrund eines Bewerbers ist natürlich, also korreliert natürlich mit der Qualität des Gesamtpakets, aber ist nicht entscheidend. Ja, ich denke, so UX ist ein sehr, sehr großes Gebiet und ein sehr, sehr breites Gebiet, das ist, glaube ich, ein besserer Begriff hier. Und ich denke, es gibt viele relevante Kernhintergründe, die man wertschöpfend einbringen kann in einer UX-Rolle. So klassisch, ja, wird es oft angesehen, dass du sehr gut mit Pixeln arbeiten musst, dass du ein sehr gutes Auge für Typografie, Spacing, diese klassischen, also visuelles Design oder grafisches Design, das sehr UI-centric ist, denke ich, sehr repräsentiert, ja, immer. Mhm. Und da haben wir auch viele Bewerbungen von. Was aber, und das ist wichtig, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil, aber ist eben auch nur ein Bestandteil. Mir ist es vor allem wichtig, und es kommt jetzt natürlich auf das Unternehmen an, für das man ja Leute sucht und den Kontext, den Produktentwicklungskontext, das Stadium, in welchem man sich befindet. Wir bei Kaya, also der Hintergrund ist eine sehr starke Med-Tech-Company. Das heißt, wir hatten sehr, sehr frühzeitig sehr, sehr starke medizinische, physiotherapeutische Expertise in-house und von Anfang an eine sehr, sehr starke technologische Expertise in-house. Ja. Mhm. UX kam erst mit der Zeit dazu, ja, als wir dann einen Product Market Fit gefunden haben, als wir gesehen haben, das Produkt lässt sich tatsächlich verkaufen. Wir haben Erfolg sowohl bei Kunden als auch bei Investoren und es wird eine ernste Geschichte. Dann haben wir uns, dann war eben UX eine Sache, die wir dann systematisch aufrollen mussten. Und das ist bottom-up basiert, ja. Und wie fängt man an? Ja? Und wir haben einen Bottom-up-Ansatz gewählt. Wir suchen erstmal nach einem UX-Designer, dann nach einem UX-Researcher, dann nach zwei, dann nach drei. Und wenn man jetzt einen einzigen sucht, dann ist es per Definition eine kleine eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, man braucht jemanden mit einem guten Verständnis für das komplette Spektrum, was der UX relevanten Aktivitäten im Produktentwicklungszyklus. Und das fängt bei User Empathy an, bei einem sehr guten Verständnis, wie das Produkt vom Nutzer wahrgenommen wird oder eben nicht wahrgenommen wird, bis hin zum über ein Verständnis der allgemeinen Produktvision, also des großen Bildes, wo wollen wir eigentlich hin? Also nicht was dieser eine Screen jetzt zu bedeuten hat, sondern was ist der Kontext von diesem Screen für die nächsten 5 Jahre des Produktes? Ja? Also da diese Vision nicht nur mitzutragen, sondern auch sehr scharf zu erkennen und das dann in die tägliche Arbeit runter zu deklinieren und da entsprechende Entscheidungen zu machen. Ja. Und das zieht sich dann hinweg über die Konzeptionsphase, über die Prototypisierungsphase, über die einzelnen User-Testing-Sessions bis hin zum Pixel-Perfect-Design und dem Release und dann auch so nach dem Release zu schauen, okay, wie performen eigentlich die Ideen, die wir hatten und die konzeptioniert und released haben, nach dem Release und überlegt sich dann, wie man darauf iterieren kann und sich stückweise kontinuierlich dieser großen Vision nähert. So, und das ist ein sehr breites Spektrum an Erfahrung und auch an Skills, die man optimalerweise mitbringt. Grundsätzlich ist es nicht an ein Studium gebunden, würde ich sagen. Nein.
Okay, weil das kann ich mir nämlich zum Beispiel auch sehr, sehr gut vorstellen, vor allem wenn das Unternehmen noch recht jung ist, dass man, glaube ich, vor allem auch jemanden braucht, der sich damit identifizieren kann. Der jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, oder aus meiner Perspektive gesprochen, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen zwei Leuten, die, und ich weiß, der eine, der hat einen unfassbar guten Abschluss und das Handwerk beherrscht er einfach. Und auf der anderen Seite jemand, der auch sein Handwerk gut beherrscht, aber wo ich weiß, der trägt dieses, also der lebt auch für dieses Produkt und hat es irgendwo verinnerlicht, glaube ich, macht es sehr viel einfacher zu verstehen, wie der Nutzer das auch wahrnimmt und das sehr viel empathischer dann, glaube ich, auch einfach agieren kann. Also deswegen, ich würde da mit deiner Aussage voll mitgehen, zu sagen, es hängt nicht, vor allem sehr am Anfang, nicht davon ab, wie zu 100% das Handwerk in einer speziellen Kategorie ist, sondern wenn jemand ein sehr, sehr solides Profil mitbringt und dann auch noch die Empathie für und sich mit dem Produkt und dem Service irgendwie identifizieren kann, glaube ich, dass es ein super Startpunkt ist, wenn man noch ein sehr, sehr junges Unternehmen ist. Genau. Was ich jetzt noch fragen wollte, beziehungsweise was ja eigentlich auch mit Kern von der heutigen Folge sein soll, ist die Zusammenarbeit mit Universitäten zum Beispiel, vielleicht auch mit Forschungseinrichtungen etc. Wie ist es denn bei euch ganz konkret? Arbeitet ihr eng mit Hochschulen zusammen oder ist es einfach so viel Zeitaufwand, dass man das eigentlich fast nicht handeln kann? Oder wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also wir versuchen es, es ist Zeitaufwand und es ist Mentoringaufwand, der sich aber ja stark auszahlen kann, wenn diese Schnittstelle ja gut wenn man sie gut pflegt beziehungsweise gut aussetzt.
Ja, bitte.
Genau, ich glaube, also wir sind da auch noch am Anfang. Das heißt, wir haben jetzt zwei, drei Projekte aufgesetzt, die wir und so eine erste Masterarbeit und so. Also die grundsätzliche Idee ist folgende. Ja? Wir haben so im Allgemeinen in unserem Alltag, den wir in so einem Startup haben oder mittlerweile vielleicht gar nicht mehr Startup, sondern ein ernstzunehmendes mittelständisches Unternehmen, also brennt überall irgendwas jeden Tag. Das heißt, man ist ständig dabei, einerseits Feuer zu löschen, klaffende Wunden zu flicken, andererseits aber soll nicht nur im Reaktionsmodus zu sein, sondern auch versucht, proaktiv und vorausschauend strategisch zu denken und zu handeln. Ja. So vor allem für diese strategisch denken und handelnde Sache ist UX so neben anderen Faktoren ein sehr wichtiger, tragender Faktor. Das ist jetzt wieder unternehmensabhängig, ob UX-Innovation und grundsätzlich UX als Funktion, so es gibt Produkte, wo das mehr oder weniger eine Rolle spielt. Bei uns spielt es eine immer größere Rolle. Und deswegen ist, ja, also UX-Design und eine UX-Strategie ein wichtiger Bestandteil. So, wenn man aber, trotzdem ist man in einer Umgebung, wo ständig diese Feuer gibt und da diese Balance zu finden, ist ein schwieriger Balanceakt. Ja, also muss sehr, sehr aufpassen, dass man eben nicht in diesen reinen reaktiven Modus reinkommt. Und nicht die Zeit hat, sich langfristige Gedanken zu machen. Und das ist genau so diese Schnittstelle, die wir dann mit Universitäten versuchen aufzustellen. Wie gesagt, wir sind da ja hier noch am Anfang, aber die Idee ist, mit Universitäten beziehungsweise mit jungen Doktoranden oder Masterarbeiten zusammenarbeiten und Themen zu definieren, die für uns strategisch wichtig sind. Die aber gleicherseits einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch haben und wir hier eine Win-Win-Situation erstellen.
Okay, also das ist ein guter Punkt, weil das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen, zu sagen, also was erhofft ihr euch davon? Ist es eher dieses, hey, man hat sehr früh die Möglichkeit, mit vielleicht Talenten und Begeisterten und Interessierten in dem Bereich in Austausch und Kontakt zu treten, vielleicht auch natürlich auch aus Bewerbersicht, oder aus Recruitment-Sicht natürlich. Aber so wie ich es jetzt bei dir ein bisschen rausgehört habe, geht es auch sehr viel um den wissenschaftlichen Anspruch und auch zu sagen, okay, man ermöglicht jetzt vor allem auch im Masteranden- und Doktorandenbereich die Möglichkeit, auch ein Stück weit die Strategie oder mögliche Themen für die Zukunft auch für euch als Unternehmen zu definieren, oder?
Ja, sehr genau, ja, und beides. Also das ist genau der interessante Punkt. Das heißt, die interessanten Themen, die sind genau in der Schnittstelle. Ja. Mhm. Also wir haben momentan ein paar Themen, wo wir uns weder viel Inspiration von unseren Mitbewerbern so abschauen können, noch gibt es großartig wissenschaftliche Studienpaper dazu, also eben sehr neues, sehr ein innovatives Gebiet ist. Ja, also wenn wir über Mensch-Maschine-Interaktion sprechen, dann ist es eine Forschungsschiene, die schon seit 50, 60 Jahren läuft. Aber was bedeutet Mensch-Maschine-Interaktion im Kontext von Nutzer interagiert mit einer AI. Eine AI ist auch eine Art von Maschine, aber ist sehr, sehr anders als jetzt ein Fotokopierer oder eine Waschmaschine oder ein klassischer PC mit Webseite, Maus und Tastatur oder eine App. Ja. Diese klassischen Sachen haben wir alle abgefrühstückt. Da haben wir ein sehr gutes Verständnis in der Design-Community über die letzten Dekaden uns erarbeitet. Es gibt Design-Guidelines, es gibt Best Practices, es gibt sehr viele Beispiele von sehr guten Projekten, die gemacht wurden, von sehr guten Produkten, die es gibt. So was aber Human-to-AI-Interaction angeht, sind wir noch am Anfang. Ja, also da, ich persönlich denke, wir sind so wie die 60er Jahre im Personal Computing, denke ich, da stecken wir ungefähr, wenn es eben um Human-AI-Interaction und Design dieser Interaktion zwischen Mensch und Machine Learning-Algorithmen geht. So, und das sind ja sehr tiefe Themen, man kann da sehr, 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 sehr tief reingehen. Und bietet sich natürlich so eine Interaktion mit Master Thesis oder PhD Thesis natürlich sehr an, weil man gewisse Sachen isolieren kann und da eine schöne Arbeit für 6 Monate oder ein paar Jahre eben zusammenschnüren, die dann sowohl eine wissenschaftliche Relevanz hat, als auch für uns einen Wert stiftet.
Nee, das ist wirklich eine sehr, 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 sehr smarte Herangehensweise. Vor allem, glaube ich, auch wenn man jetzt nicht, ich sag mal, ich habe so den Vergleich im Kopf, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die ganz, ganz große Unternehmen anschaue, die dann quasi sowas ausgründen in ihre Innovation Hubs oder sonst wohin. Aber vor allem, wenn man jetzt ein kleineres Unternehmen ist oder ein Mittelständler, man hat ja diese Kapazitäten gar nicht. Aber ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, kondensiert und wie du schon gesagt hast, isoliert ein Thema einfach irgendwie voranzutreiben und vielleicht auch Erkenntnisse zu fördern, die man so gar nicht sich auch nicht von Wettbewerb, nicht vom Markt, nicht von irgendwelchen anderen Quellen irgendwie holen kann. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Vielleicht um dann nochmal so ein bisschen konkreter einzusteigen, wie genau gestaltet sich das? Also ihr habt bei euch quasi, werdet dann wahrscheinlich auch ein bisschen Ressourcen freimachen, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Doktoranden das Beispiel angucke, wie ist der dann bei euch integriert in die, sag ich mal, ins Daily Business? Wie ist da der Wissenstransfer? Ist das da super eng oder habt ihr da eigentlich eher, sag ich mal, so monatliche Abstimmungen, wo man dann wieder die größten Erkenntnisse austauscht? Ich selber war noch nie in der Lage oder in der Situation, also ich habe meinen Doktor nicht gemacht, deswegen kenne ich auch vielleicht die Abläufe nicht so genau, aber ich glaube, das wäre auch für einige nochmal spannend zu wissen, wie genau sich das in der Praxis ausgestaltet und auch wie groß, sage ich mal, der Aufwand einfach von eurer Seite ist, zu sagen, okay, man stellt diese, sag ich mal, organisatorische Infrastruktur bereit und auch, sag ich mal, die zeitlichen Ressourcen bereit.
So, wir hatten leider noch keinen Doktoranden. Ich hoffe, das können wir in Zukunft eine Plattform auch für Doktoranden herstellen. Ich war selber zu meiner Doktorandenzeit sehr tief eingebettet bei einem Unternehmen oder bei der State Library of Queensland damals. Also sehr, sehr, eine sehr enge praktische Zusammenarbeit mit der alltäglichen Unternehmenspraxis gehabt. Aber vielleicht, um auf deine konkrete Frage zurückzukommen, wie wir es bei Kaya machen, also wir haben aktuell eine Masterarbeitsstudentin. Und was wir da gemacht haben, ist, bevor wir überhaupt mit der Master-Thesis angefangen haben, sie als Werkstudentin eingestellt. Und das war für uns natürlich gut, weil wir aktuellen Bedarf hatten an konkreten User-Testing. Wo wir keine dedizierte Stelle dafür hatten. Und die haben wir da eben erschaffen. Ne? Und wir haben dann zusammen über ein paar Monate lang User-Testing-Sessions gemacht, jede Woche. Die Position, die Werkstudentenposition war sehr tief integriert in die Produktteams. Also wir haben da keinen Unterschied gemacht. Es war eine vollwertige Mitarbeiterin im Prinzip. Ne? Und hatte da einen sehr, sehr tiefen Austausch und konnte die Zeit einerseits dafür nutzen, natürlich sehr spannende Ergebnisse, Evaluationsergebnisse den Produktteams zu liefern, andererseits aber für sich selber eine starke Plattform zu stellen, auf der ihre erste Arbeit dann auch aufgebaut werden konnte. Das heißt, sie kannte den Unternehmenskontext, sie kannte die Produktteams, sie kannte die einzelnen Produktmanager, sie kannte durch die Evaluationen, durch die wöchentlichen Evaluationen natürlich auch die die klaffenden Wunden, ja, wo es, ja, was nicht so lief im Produkt, und wusste, was die einzelnen User da an Feedback brachten. Und das war natürlich eine sehr, sehr schöne Voraussetzung, um eben dann nach ein paar Monaten zu sagen, okay, wir haben hier ein ganzes Spektrum an Problemen gefunden, an Barriers, die aus Nutzersicht reported wurden. Und und dann haben wir uns eine von diesen Problemen eher genauer angeschaut und dann den Fokus für die Masterarbeit gesetzt.
Okay, ja, das ist quasi dann wirklich lernen, wie ist der Kontext, aber dann nicht da zu sein, um Brände zu löschen, sondern, wie du ganz am Anfang auch schon mal angesprochen hattest, dann auch das zu nutzen, um dann in den aktiven Modus zu schalten und zu sagen, okay, du bist jetzt nicht bei uns da, um nur zu reagieren, sondern wir haben hier ein paar Probleme und wir wollen Lösungen finden und wir wollen aber auch gucken, wie wir da in Zukunft weitergehen können und das dann quasi zu einem Thema zu machen, um dann einfach, sag ich mal, gemeinsam die Masterarbeiter zum Beispiel
zu gestalten. Richtig, genau.
Okay.
Also durch diese Phase haben wir
Alles gut.
Ich wollte noch hinzufügen, also das ist der erste Teil, ja, dass wir erstmal schauen, dadurch haben wir sichergestellt, dass wir ein Thema haben, das sowohl für uns relevant ist, als auch einen wissenschaftlichen Bezug für die eigentliche Masterthesis hat, weil die Masterthesis wird an der Universität geschrieben, das heißt, es muss ein wissenschaftlicher Bezug da sein. Und der nächste Schritt ist natürlich, das Thema auszuarbeiten, und ein Thema ist nie eigentlich fertig, ja, es wird im Prozess mitgestaltet. Das heißt, hier empfiehlt es sich, ja, regelmäßige Check-ins zu machen, wir machen es 2-wöchentlich, um Fortschritte, um Vorstudien, die dann wirklich in der Masterarbeit situiert sind, zu besprechen und dann weitere Schritte vorzugehen. Und das machen wir im Dreigespann. Also einerseits die Masterarbeitkandidatin und ihr Betreuer aus der universitären Ecke und dann ich als Brückenschlag eben zu Kaya. Okay. Und hier versuchen wir eben durch dieses Dreiecksgespann das Thema so zu formen und zu shapen, dass das eine Win-Win-Situation eben für beide Seiten bleibt.
Okay. Ich kann mir vorstellen, dass auch, sag mal andersrum, die Resonanz von den Studierenden, aber vielleicht auch von den Hochschulen sehr, sehr gut ist, oder? Wenn ihr da auch so euch so viel Zeit nimmt und auch in so enger Zusammenarbeit dann agiert.
Ja, ich hoffe. Also das ist genau die Ambition. Im Beispiel zu setzen für Themen, die eine sehr starke praktische Relevanz haben. Weil andererseits muss man sich, da spreche ich aus eigener Erfahrung, wenn man im universitären Kontext forscht, dann kommt man sehr, sehr schnell in den wissenschaftlichen Elfenbeinturm und hat kein so ein richtig gutes Gefühl, welche Themen aus all diesen Hunderten und Tausenden von Artikeln, die mittlerweile, also nicht nur jedes Jahr, sondern Monat um Monat entstehen, welche Relevanz haben die tatsächlich in der Industrie, in der Praxis? Mhm. Beides ist wichtig. Wissenschaft basiert auch auf einem sehr breiten Spektrum. Und dann gibt's die fundamentale Wissenschaft, die braucht keinen praktischen Bezug. Ja. Und andererseits gibt es ja Wissenschaft, die sehr, sehr anwendungsbezogen ist und weniger theoretisch. Ich denke, es ist sehr gut, sich da einen Überblick zu verschaffen. Und jedes Stück vom Spektrum hat seine Existenzberechtigung. Mhm. Es ist aber eben, für solche Settings ist es, denke ich, auch für Universitäten wichtig, einen Teil von diesem, von dem relevanten Spektrum eben anzubieten. Und der Bezug zu dem, was momentan industriell relevant ist, ist optimal eigentlich für eben Kollaborationen mit Industriepartnern.
Mhm. Eine Frage vielleicht noch so zum Ende. Wie habt ihr das, oder ihr bei Kaya Health oder auch du, vielleicht in deiner persönlichen Sicht, wie entwickelt sich das für euch optimalerweise weiter, diese Zusammenarbeiten? Ich habe schon mal das ganze Thema, ihr habt leider noch keinen Doktoranden, habe ich rausgehört, aber plant ihr zum Beispiel auch ganze, vielleicht sogar mit Forschungseinrichtungen im Speziellen zusammenzuarbeiten? Gibt es da Pläne?
Ja, also wir arbeiten dann. Ich glaube, es ist wie alles ein Bottom-up-Approach. Also wir haben jetzt diese Masterarbeit ausgeschrieben und sind da schon im vollen Gang. Zusammen mit der LMU, das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich freue mich auf die Ergebnisse. Also ich denke, die Ergebnisse werden dann für sich sprechen, ja. Sowohl, also für beide Seiten, ja. Sowohl für die universitäre Seite, für die akademische Seite in Form von Publikationen, hoffentlich in hochrangigen, Journals oder Konferenzen. Das ist so, aber das ist das Maß der Dinge, ja. Also wenn man so eine Studie in einer gewissen Konferenz oder Journal publiziert, dann spricht das Ergebnis für sich. Ja. Und für uns, also für die industrielle Seite, für KI im Spezifischen, ist das Maß, ob die Masterarbeit, ob gewisse Ergebnisse, Prototypen, vielleicht auch nur Einsichten, ja, die durch diese Masterarbeit entwickelt wurden, wie sehr sie das Produkt beeinflussen, ja, ob es tatsächlich in die Release schafft und wie der Impact nachträglich ist. Und wenn man da ein paar gute Akzente setzt und eben beweist, dass diese Arbeit, die, wie gesagt, also schon Mentoring kostet und Kapazitäten auf beiden Seiten kostet, aber im Prinzip für jeden eine Win-Win-Situation darstellt, dann, und dass man eben demonstrieren kann durch gute Ergebnisse, dann wird sich das auch skalieren. Ja. Was wir nicht machen können und was auch kein nachhaltiger Ansatz ist, zu sagen, okay, der Plan ist, im nächsten Jahr irgendwie 10 Masterarbeiten und drei Doktorandenstellen auszuschreiben. Und das machen wir jetzt einfach, ja, weil das müsste ich intern verargumentieren, das kann ich nicht verargumentieren, weil wir keine Residenzfälle haben, weil wir keine Ergebnisse vor. Also der logische Weg ist eben klein anzufangen, wie mit allem anderen auch. Und dann wird die Zukunft für sich sprechen, aber ich bin da guter Dinge.
Das ist ein traumhafter Abschlusssatz. Marc, ich fand sehr, sehr, wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe einiges auch für mich mitnehmen können. Ich hoffe, bei den Zuhörern war es genauso. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und vielleicht kann man ja mal in ferner Zukunft, wenn bei euch das ganze Thema dann vielleicht auch mit der ersten Masterarbeit rum ist, mal eine Retrospektive machen und gucken, wie war es denn und wie geht's weiter. Also kann mir das sehr gut vorstellen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir auch sehr gefallen.
Ja, sehr gerne, Sam. Vielen Dank für die Einladung nochmal und schick mir gerne nochmal eine Einladung und ich komme wieder.
Sehr gut, dann hören wir uns vielleicht in einem halben Jahr nochmal und ansonsten auch an alle vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Herzlichen Dank, ciao.
Zum Abschluss noch ein kleiner Teaser meinerseits und zwar wird Moodboard leider eine etwas längere Sommerpause gehen, weil wir mit den letzten 2 Jahren an Podcasts, Insights und Erfahrungen den Podcast nochmal neu releasen werden. Wir werden ein paar Sachen anders machen, wir werden ein paar Sachen besser machen. Ich bleibe vom Mikro, es bleiben spannende Gäste vom Mikro und dementsprechend werdet ihr ein paar Monate nichts von mir hören, aber dann im Herbst mit neuem Content und spannenden Gästen sind wir wieder da. Ich freue mich auf euch, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut.